Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Dirk Lucko. Ja, ganz hoher Besuch hier bei mir im Aufnahmestudio bei Helium Cowboy, denn Dirk Lucko ist der Intendant der Deichtorhallen Hamburg und damit einer der einflussreichsten Ausstellungsmacher Deutschlands. Die Deichtorhallen sind ja auch eigentlich gleich drei Kunstorte in einem. Es gibt die Halle für aktuelle Kunst, das Haus der Fotografie und die Sammlung Falkenberg, die auf der anderen Seite der Elbe in Harburg liegt. In diesem Jahr werden die Deichtorhallen 30 Jahre alt. Eröffnet wurden sie ausgerechnet am 9. November 1989 mit dem Auftrag, die bildende Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zu präsentieren und zu pflegen. Aber das ist nicht das einzige Jubiläum, das es 2019 zu feiern gibt, denn auch Dirk Lucko steht schon seit 2009, also genau 10 Jahre lang, dem Haus vor. Ich habe mich auf jeden Fall riesig darüber gefreut, dass Herr Lucko Zeit und Lust dazu hatte, sich mit mir für die nunmehr schon 34. Episode meines Kunstpodcasts Helium Talk vors Mikrofon zu setzen. So, und wie immer meine Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, dann freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an hello@heliumtalk.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk auf eurem Smartphone abonniert, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Helium Talk. Helium
Talk. Dieses Jahr 10 Jahre Deichtorhallen. Ja. Das ist ja eine lange Zeit und ich habe auch gelesen, es ist verlängert worden bis 24, richtig? Da scheinen wir ja ganz zufrieden zu sein mit der Arbeit.
Ja, also das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Die Arbeit macht Spaß, sie ist spannend, sie bietet weiterhin viel sozusagen so Perspektiven. Es ist für mich nicht so ein abgeschlossenes Projekt, was ich jetzt nur noch abspulen würde, sondern das geht sehr interessant und vielversprechend an drei Standorten oder sagen wir mal zwei Standorten mit drei Häusern hier in Hamburg weiter. Die Deichtorhallen feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Das ist natürlich auch irgendwie so ein besonderes Jahr für uns. Das wird auch thematisiert werden, eine eigene Präsentation. Wir haben eine sehr spektakuläre Ausstellung noch im Herbst mit den jungen Jahren, so heißt es im Titel, von Baselitz, Richter, Polke und Kiefer, sozusagen die Heroen der jüngeren deutschen Kunstgeschichte. Und das ist, sagen wir mal, so ein eine würdige Ausstellung dann auch für ein solches Projekt wie die Deichtorhallen. Trifft ja dann noch zusammen mit 30 Jahren Wiedervereinigung. Drei dieser Künstler wanderten ja sozusagen von den neuen Bundesländern in die alten.
War das schon Osten bei den Überlegungen für die Ausstellung auch schon?
Nee, das ist eine Kooperation mit der Staatsgalerie Stuttgart. Das ist dort auch initiiert worden, das Projekt. Aber ich fand es dann gleich wunderbar passend. Der Schirmherr ist Frank-Walter Steinmeier. Und es ist ja uns auch bei den 25 Jahren schon sehr aufgefallen, dass es da eine welthistorische Koinzidenz zwischen der Eröffnung der Deichtorhallen am 9. November 1989 und dem Fall der Mauer in Berlin gibt. Das kann man dann auch sehr, sag mal, humorvoll, wie Christian Jankowski es damals in der Arbeit gemacht hat, aufgreifen. Weil das eine hat ja natürlich mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Aber man kann es dann ja konstruieren und das ist dann auch sehr, sagen wir mal, witzig und ja, zeigt aber auch die Dimension vielleicht eines solchen Hauses an, Ausstellungshauses. Und ich glaube, das ist ja schon auch ein extrem wichtiges Institut hier in Hamburg oder auch in Deutschland.
Darüber hinaus, wir haben uns ja mal kennengelernt vor vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich da noch so dran erinnern. Da gab's, das war auch ein Jubiläum, 100 Jahre St. Pauli. Da haben wir, waren wir beide in der Jury für einen Kunstwettbewerb. Gar nicht weit von hier bei Gutberg.
Ja, erinnere mich gut.
Ja, genau. Und das war ja noch quasi dann im ersten Jahr, ne? Ihrer Tätigkeit.
Im ersten Jahr und ich stand sozusagen bei dieser Jury bei St. Pauli, hatte aber schon in der Öffentlichkeit gesagt, dass man ja mal das HSV-Ticket mit dem der Deichtorhallen kombinieren können, was irgendwie dann sehr zwiespältig aufgegriffen wurde, weil ja irgendwie mehr so St. Pauli zur Kunst gezählt wird. Aber wir wollen natürlich irgendwie auch alle Menschen ansprechen.
Ja gut, also in Hamburg, wenn man in der öffentlichen Funktion ist, ist es ja immer ein bisschen schwieriger. Ich kann mich ja da immer Ich darf da sehr, sehr parteiisch sein als langjähriger St. Pauli-Fan, aber ich finde natürlich, dass man da so eine gewisse Neutralität zeigen muss. Sie kommen aber ja auch gar nicht aus Hamburg. Ne?
Also, doch, ganz ursprünglich aus Hamburg, bin aber im Rheinland groß geworden. Ja, und ich glaube, das ist ganz gut, dass man in Hamburg arbeitet, auch die Hamburger Mentalität, die asiatische Mentalität so ein bisschen kennt und gleichzeitig vielleicht den rheinischen Blick auf die Welt hat und das kann man ganz gut kombinieren.
Das ist so eine Parallele zwischen uns. Ich komme ja auch aus dem Rheinland, ich bin ja gebürtiger Kölner. Das hört man mir nicht so an wie Ihnen, den Rheinländer, tatsächlich. Das
Düsseldorf. Düsseldorf.
Aufgepasst. Ja, also da haben wir den nächsten hier. HSV St. Pauli, Düsseldorf, Köln. Da lassen wir uns heute nicht drauf ein.
Aber ich habe auch in Köln gelebt.
Ja, du, also das, naja. Ist das denn, ich komme jetzt noch ein letztes Mal auf diese lange Amtszeit, dann ist das eigentlich ungewöhnlich, dass man in so einer Funktion, weil institutionelles Arbeiten ist ja auch immer ein politisches Arbeiten irgendwo und immer sicherlich auch nicht immer an allen Ecken einfach. Ist das ungewöhnlich, dass man so lange in so einer Position ist?
Kann man sagen, dass es ungewöhnlich ist, kann man aber auch anders sehen. Solange man selber einen guten sozusagen so Eindruck von sich an in der Funktion, die man ausübt, in dem Umfeld mit Perspektiven hat und das Gefühl hat, es geht nach vorne, man kann etwas entwickeln. Hamburg ist dann die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Es gäbe dann auch Berlin oder natürlich international. Und es müssen dann ja natürlich auch entsprechend attraktive Alternativen sich auftun. Ich bin extrem zufrieden, glücklich hier in Hamburg. Die Arbeit macht sehr viel Spaß. Es ist, glaube ich, ein unglaublich gutes Team zusammen. Wir haben einen Förderkreis hier aufgebaut. Wir arbeiten sehr eng mit der Kulturbehörde zusammen. Wir haben zwei sehr große Sammler an unserer Seite, FC Gundlach und Harald Falkenberg. Und das ist eine sehr spezielle Situation. Und jetzt steht ja auch nochmal die Sanierung des Hauses der Fotografie an. Wir haben die Halle für aktuelle Kunst sozusagen vom Grund auf renoviert. Wir haben auch einen Vertrag weiterhin mit Harburg, der Phoenixwerken und Harald Falkenberg Sammlung dort. Und das ist schon ein größeres Schiff, was wir hier antreiben.
Absolut, ja.
Wir haben also ja eine Vielzahl, ich glaube so immer um ein Dutzend große Ausstellungen. Ehrlich gesagt habe ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken, woanders hinzugehen.
Ja, klar. Aber es ist ja gut, aber das also persönlich aus meiner Sicht, wenn ich der Kunstbetrieb und Berufe und Jobs im Kunst- und Kulturbetrieb sind ja eher rar gesät, da ist das ja auch was Besonderes, ich glaube, da bleibt man auch gerne dabei. Aber da gleich mal anschließend eine andere Frage. Ich glaube, viele Leute können sich das auch nicht so vorstellen, wenn wir jetzt nochmal bei der Position sind. Wie genau muss man sich denn die Aufgabe eines Intendanten der Deichtorhallen oder eines solchen Hauses vorstellen? Gerade durch diese drei Häuser und das ist ja ein bisschen mehr als
ja, ein bisschen habe ich das ja eben schon so angedeutet, in welchem Umfeld man agiert. Und da liegen dann natürlich auch die Aufgaben. Es ist natürlich in erster Linie Job des Intendanten, das inhaltliche künstlerische Programm jetzt in dem Fall dann von drei Häusern zu entwickeln. Es ist natürlich dann gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor, das ist ja Bert Antonius Kaufmann, wichtig, dass man das Ganze finanziell absichert, das, was man sich dann tollen Ideen einfallen lässt. Es ist natürlich auch eine Mischung aus sehr viel Erfahrenheit, aber auch vielleicht guten Ideen und auch guten Anregungen von außen, die da kommen. Guter Vernetztheit, ja, internationalen Blick. Das sind so Dinge, die sehr wichtig sind und die da zusammenkommen, damit eben diese Ausstellungen ermöglicht werden können, die man denkt, dass sie in das Programm, in das Profil der Deichtorhallen passen. Wir haben ja in der Nordhalle, in der Halle für aktuelle Kunst, immer so mit Gesamtinszenierungen oder Retrospektiven oder Themenausstellungen zu tun. Dann im Haus der Fotografie zeigt man ja junge, sozusagen aufstrebende Positionen, dann gleichzeitig aber auch arrivierte Fotografen, Persönlichkeiten. Bei Falkenberg geht es nochmal wieder in eine andere Richtung, so ein bisschen sperriger und mit einem Programm, was man sozusagen auch so überraschend ist und sich
Aber wie weit ist da der Einfluss von Falkenberg selber bei dem Programm? Also
ja, der ist total stark und der soll auch sein. Ja, ja. Das habe ich immer von Anfang an gesagt, wir wollen das gar nicht abschalten. Ja, der hat einen so eigenen Blick auf die Kunst. Und wir entwickeln zwar das Programm gemeinsam, wir entscheiden die Ausstellung auch gemeinsam, aber es soll ja auch sozusagen in das Profil, in die Handschrift des Sammlers passen. Mhm. Wie auch bei Gundlach, das auch lange Zeit sehr stark war und sich dann so allmählich löste, ja, stärker weg von der Modefotografie hin zum Beispiel zu Positionen, die wo Modefotografen dann auch in künstlerischen Bereichen fotografiert, ihre Fotografie angesiedelt sahen. Und der Austausch, Kontakt zu Harald Falkenberg ist sehr intensiv. Und wir würden keine Ausstellung machen, die ihm misshakt. Mhm. Und gleichzeitig wird es doch genau abgesprochen.
Wäre ja wahrscheinlich auch schwierig, ne? Also ist ja auch schon.
Ja, ich weiß nicht, ob es schwierig ist. Also man könnte es ja dann durchboxen, das aber warum? Ja, wir wollen ja diesen Blick. Ja. Sehen wir ja sozusagen als Qualität und als Bereicherung. Mhm. Die Sammlung ist ja auch eine Vorgabe, eine klare Setzung, sage ich mal, an der wir, die wir sozusagen aufgreifen wollen und vertiefen oder in verschiedene Richtungen sozusagen weiterentwickeln, aber den Faden zur Sammlung oder die Brücke dahin nicht aufgeben. Mhm.
Ja, also seit wann gibt es diese Zusammenarbeit mit Falkenberg?
Seit 2011.
2011, ja, ist auch schon eine ganze Weile. Ne? Also ja, ich war schon bei ein paar Veranstaltungen dort. Das letzte Mal, dass ich auch Sie da getroffen habe, das war bei Raymond Pettibon. Das war an dem Tag der Pressekonferenz, wo ich auch selber da war. Ich hab das große Privileg, dass eine meiner ehemaligen Mitarbeiterin hier, meine Assistentin von vielen Jahren, die glaube ich 2011 zum Deichtor eingegangen. Und arbeite jetzt in der Sammlung Falkenberg, die Isabel Abele.
Ah ja.
Und da kommt dann manchmal von ihr, dass sie sagt, Jörg, ich weiß ganz genau, das ist was für dich. Und Raymond Pettibon ist so einer meiner größten Helden aus meiner Jugend. Mhm. Kommt über diese ganze Black Flag und Punk-Geschichte natürlich. Sodass das für mich natürlich ein absolutes Highlight war, da auch mal zu so einem Termin bei der Veranstaltung. Das war natürlich schon, ihn mal zu sehen. Und überhaupt, ich mag auch diese, da ist immer so eine, da sind ganz starke, prominente Figuren, also wie so ein Künstler, wie sie in ihrer Funktion, wie der Harald Falkenberg. Und man ist am Anfang immer noch sehr verletzlich, weil da kommt die Presse und man ist zwar sicher, dass man das alles so richtig macht. Und dann sitzt man da und dann ist es das erste Mal, und man spürt das, dass das so eine ganz andere Aufbruchstimmung ist. Das ist wie vor einer Vernissage noch was zu machen. Und das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, weil das ja auch nicht einfach ist, wenn man diese riesengroße Fläche sich da anguckt, die man da zu bespielen hat. Und dann gerade in so kleinteilig mit Pettibon. Ne? So. Das stelle ich mir natürlich auch als Aufgabe sehr, sehr spannend vor, aber auch unglaublich anspruchsvoll. Letzten Endes, das ist ja sicherlich kein 9-to-5-Job, kommt man aber doch auch gar nicht dazu, das alles, kommt man noch dazu, das zu genießen? Also, dass man mit solchen Menschen auch in Kontakt kommt?
Genießen auf jeden Fall immer dann, wenn es den Kontakt zu den Künstlern gibt. Ja. Der kann natürlich auch mal zäh sein, aufreibend. Man hat manchmal andere Vorstellungen, aber der Künstlerkontakt ist ja das, was einen dann auch im Grunde am meisten interessiert und weswegen man das Ganze macht. Ist natürlich auch interessant, gemeinsam mit Falkenberg wiederum dann den Künstlern zu begegnen oder von dem Wissen von Herrn Gundlach zu profitieren. Das kann man alles so sehen. Gleichzeitig übernimmt ja hier auch jeder so seine eigene Rolle. Und meine ist ja die, sozusagen das Gesamtprogramm so zündend, sag ich mal, zusammen zu halten und zu entwickeln, dass das nach außen eben packend und spannend und möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und da gibt es auch dieses Prinzip des Leben und Leben Lassens. Ja, es gibt im Haus der Fotografie Ingo Taubhorn als Kurator, die Sabine Schnakenberg als Sammlungskuratoren, die entwickeln ja schon auch sehr eigenständig ihr Programm, ihre Ausstellung. Das wird natürlich mit uns abgesprochen. Und gleichzeitig, wenn ich sehe, dass das gut funktioniert mit dem, was wir in den anderen Häusern präsentieren, so what? Also dann bin ich da auf jeden Fall eher, sehe ich meine Rolle eher darin, den Rücken zu stärken von den beiden und die Ausstellung zu unterstützen, da wo man kann. Und gleichzeitig eben die ja, die inhaltlichen Ausrichtungen dieser Häuser ja so zusammenzubringen, dass es insgesamt spannend, interessant, in verschiedene Richtungen, divers, nicht so absehbar, voller Überraschungen, gegenseitig irgendwie in der im Weg stehend und gleichzeitig ergänzend und steigernd. So.
Ja, wo kam denn, also Sie haben Kunstgeschichte, Archäologie und alte Geschichte studiert. Mhm. Da ist ja noch nicht unbedingt die sehr progressive Gegenwartskunst, die man in Deichtorhallen und von Falkenberg auch sieht, unbedingt drin enthalten. Wann kam denn so bei Ihnen so der Wunsch oder der Drang, auf solche Ausstellungen auch zu kuratieren, überhaupt Ausstellungen zu machen, also Ausstellungsmacher nenne ich das jetzt mal?
Ja, also während des Studiums, das war sozusagen in den tiefen 80er Jahren oder Anfang der 80er Jahre in Berlin, ich habe natürlich, das war so eher klassisch angelegt, das ganze Studium. Gleichzeitig hatte ich ja die Kommilitoninnen und Kommilitonen um mich herum. Wir haben natürlich sehr zeitgenössisch gedacht. Berlin war sehr, auch so politisch, von der Musikszene her ja sehr, in einer sehr spannenden Phase, in einer sehr bewegenden Zeit. Und ich weiß auch ganz genau, dass, also wir hatten eine Studentengruppe gebildet mit einem Thema. Und zwar war da die Grundthese, dass die Kunstgeschichte nicht in den 1930er Jahren aufhören kann und dann in den 50er Jahren einfach fortgesetzt wird. Also was ist mit der Zeit des Nationalsozialismus? Die wurde aus der Kunstgeschichte, die uns gelehrt wurde, so ein Stück weit ausgeklammert. Und wir waren sehr interessiert daran zu sagen, nein, Kunstgeschichte ist sozusagen findet auf einer Metaebene statt und jedes Jahrzehnt hat seine eigene Kunstgeschichte, auch wenn es nicht so erfreulich ist. Mhm. Und mit diesem Ansatz hatten wir dann eine Ausstellung mit der Akademie der Künste entwickelt, wo es um figurative Plastik in den 30er und 40er Jahren ging. Also was war noch ein archaisches Menschenbild und was war ein politisch vereinnahmtes Menschenbild in der figurativen Skulptur dieser Zeit. Und ich muss sagen, bis heute hat mich dieses Thema Bildhauerei, Skulptur immer mal wieder, wir hatten ja zuletzt hier die Ausstellung wo Florian Sotava, der ja mit bildhauerischen Strategien arbeitet, die Sammlung der Skulpturen der Staatsgalerie Stuttgart hier interpretiert hat. Und zwischenzeitlich hatte ich mal auch in der Kunsthalle Kiel eine große Ausstellung zum Thema Skulptur gemacht und auch sogar mal schon noch etwas länger her im Württembergischen Kunstverein. Also es ist sozusagen das ist wie so ein roter Faden, auch durch die eigene Biografie, dass es immer wieder aufgegriffen wird, aber natürlich in anderen Kontexten und mit anderer Ausrichtung dann letztendlich.
Ist das denn auch dann dass die Kunst, die Sie so privat interessieren, oder vermischt sich das einfach komplett? Also gehen wir davon aus, dass Sie zu Hause auch Kunst hängen und stehen haben, also auch durchaus vielleicht
als Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe keine einzige Skulptur zu Hause stehen. Es ist eher dann doch an der Wand, eine Fotografie oder eine Malerei. Aber sammeln tue ich in dem Sinne nicht. Es ist auch nicht so eine private Angelegenheit für mich. Es ist, glaube ich, immer auch bis heute so ein kunstgeschichtlichen, distanzierten Blick, auch auf in den Bereich der zeitgenössischen Kunst und Fotografie. Und ich bin natürlich, ich meine, was mich wahnsinnig interessiert, sind zum Beispiel, oder was ich so auch so eine Art Königskategorie von Ausstellungen begreife, sind Retrospektiven. Ja? Einfach so eine künstlerische Entwicklung von den Anfängen bis zur künstlerischen Reife nachzuvollziehen, wie wir das zum Beispiel bei der Maria Lasnik-Ausstellung machen konnten oder bei der Alice Neal-Ausstellung. Das sind keine dezidiert zeitgenössischen Positionen. Das sind aber auch Positionen, die, sagen wir mal, ihr Leben lang ein Stück weit gegen den Strom geschwommen sind mit ihrer Kunst, auch nicht sofort diese Anerkennung gefunden haben. Gerade bei Alice Neal war das ja sehr bemerkenswert, wie spät eigentlich dann erst die Rezeption einsetzte. Und das gehört aber für mich in das Bild der zeitgenössischen Kunst immer auch mit hinein, dass so Figuren lange Zeit unentdeckt für sich vielleicht erstmal auch so eigenbrötlerisch oder aus der Zeit gefallen, zu abseits von den gerade so wahrgenommenen Strömungen und Stilen ihre ganz eigene Sache entwickelt haben. und ja, dann doch entdeckt werden.
Aber da ist ja dann wahrscheinlich die Schwierigkeit, wenn man Retrospektiven macht, dass man diesen, also da gehört dann ja auch ein Lebenslauf dazu, das ist ja nicht nur eine Momentaufnahme oder eine Position, sondern da gehört dann ja auch mal noch viel mehr dazu, das dann auch verständlich zu machen in so einer Ausstellung. Das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor. Leichter ist es wahrscheinlich, wenn man sagt, wir machen jetzt, wie gesagt, eine Momentaufnahme oder eine bestimmte Serie oder Werkserie jetzt.
Ja, also es geht natürlich nicht nur darum, die Kunstwerke zu präsentieren, sondern man bettet das ja ein in eine Biografie. Ja. Man kann es auch einbetten in Äußerungen des Künstlers, in Statements. Man kann es einbetten in eine Chronologie, in eine Zeitachse. Beim Projekt jetzt im kommenden Herbst, was ich schon erwähnt hatte mit Baselitz, Richter, Polke und Kiefer, da wird zum Beispiel eine Zeitachse, ja, was passierte politisch in Deutschland, in der BRD, in der DDR, in den 60er Jahren und wie hat das die Werke der Künstler beeinflusst oder sie auch angeregt, zu ihren Positionen zu finden und diese Zeit eben auch zu interpretieren. Und also da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man sozusagen das Künstlerische in die Geschichte zurückbringt, ohne dass man gleichzeitig das Künstlerische einschränkt. Denn dafür stehen die Deichtorhallen, dass die Kunst ganz vorne steht und dass sie auch ein bisschen ein Stück weit gefeiert wird. Man hat ja schon, wenn man in den Raum kommt, so ein erhebendes Gefühl.
Ja, absolut.
Es lädt wegen der schieren Größe, es lädt die Künstler ein, groß zu denken. Also das merkt man dann besonders bei so Gesamtinszenierungen, wie wir das mit Andreas Leminski hatten oder Anthony Gormley. Ja, oder eben so einen umfassenden Blick auf ein künstlerisches Œuvre zu liefern. Und ja, in dem Sinne stehen wir sozusagen. Es ist dann auch nicht so ein politisches Projekt, sag ich mal. Es sind ja Markthallen. Ja, was bezeichnet ist, ist, dass wir keine Stufen da drin haben. Das ist eine Ebene mit dem, was draußen ist.
Gabelstapler durchfahren, ne?
Ja, die Wände sind auch nicht so wahnsinnig bunkerhaft. Es ist, man hat so das Gefühl, es ist ein offenes Haus. Es ist so voller Licht. Ja, es ist im Grunde eine Tageslichthalle. Heute muss man häufig Kunst zeigen, die dann nicht bei Tageslicht präsentiert sein kann. Aber trotzdem,
das der macht Charakter dann, macht ist dann, alles
dann haben wir die Möglichkeit, es zu verdunkeln. Und wenn wir zum Beispiel Projektionen von Bill Viola zeigen, dann ist es natürlich, muss das da praktisch, wird eine White Cube zum Black Cube. Und das funktioniert eben aber auch in dieser Halle. Also die ist schon in viele Richtungen lenkbar. Und das ist ja auch ein Stück die Einzigartigkeit, die man mit den Deichtorhallen verbindet, dass jede Ausstellung komplett neu aussieht und dass man sich sehr besonders, sehr speziell auf einzelne künstlerische Positionen einlassen kann, schon in der Architektur.
Ja, ich finde die Räumlichkeiten ja auch extrem spannend. Also ich habe da schon viele Ausstellungen gesehen, die alle immer irgendwie natürlich sehr unterschiedlich waren. Ich glaube, das allererste, was ich in Hamburg tatsächlich da wahrgenommen habe, war damals Jonathan Mese, noch unter ihrem Vorgänger.
Die ganze Volksbühne aus
Die Volksbühne da reingebaut. Also diese
Berlin hierher.
Ja, das war für mich damals super, weil ich in noch eine Verbindung in jungen Jahren ein unglaublich großer Fan von Pettigrilli war, von den Büchern von Pettigrilli und die ja das Kokain aufgeführt haben. Und ich habe das noch nie im Theater gesehen, noch nie ein Stück. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Stücke davon gibt. Und dann noch in Verbindung mit Mese, und das war für mich damals tatsächlich, glaube ich, so mein erster Kontakt mit den Deichtorhallen. Vielleicht war ich vorher schon mal bei einer Ausstellung da, wo ich gesehen habe, was eigentlich alles möglich ist in so einem Raum. Und wir haben mal, das weiß ich aber nicht mehr genau, wann das war, es muss auch so 2011 rum gewesen sein, bei einer langen Nacht der Museen haben wir mal mit dem Joe Fischer da ein Projekt gemacht, ein Fotoprojekt, da haben wir einen Tisch aufgebaut. Und da waren wir halt in der Aufbauphase und sowas drin. Und das war schon
Das ist ein bisschen wie eine Stadt bauen.
Ja, das ist so,
daran muss ich immer denken. Ja. Ja, es fängt ja wirklich mit den Wänden an. Wir versuchen natürlich zwischen den Ausstellungen nicht zu viel umbauen zu müssen, um auch Kosten zu sparen, selbstverständlich. Gleichzeitig sind wir natürlich auch inspiriert, sage ich mal, von der Grundausrichtung einer Ausstellung, einer der Grundidee eines Künstlers. Ja, will er mit dem gesamten Raum arbeiten? Geht er von einzelnen, geht er von sozusagen mehr intimeren Räumen zu größeren Räumlichkeiten über? Also wie ist jeweils da auch die Architektur so umzusetzen, dass die Kunst optimal präsentiert sein kann? Ja, wir hatten ja diese Ausstellung Wunder. Also wir arbeiten ja nie mit einem Ausstellungsarchitekten zusammen. Okay. Aber bei der Ausstellung, bei dieser Wunderausstellung ging es ja ganz explizit darum, auch nicht Kunst und Nicht-Kunst zu kombinieren. Mhm. Also ein, sag ich mal, Harry Potter Zauberstab mit einem Eurasienstab von Joseph Beuys, was schon, sagen wir mal, sehr gewagt ist. Und es sollte auch ein ganz junges Publikum ansprechen können. Da haben wir Roger Bundschuh, den Architekten in Berlin, gebeten, die sozusagen Innenarchitektur zu gestalten. Das war dann super mit eigenen Räumen für Kinder, ja, wo der Eingang schon auch entsprechende Größe hatte. Also es war für Erwachsene sozusagen gar nicht zugänglich, weil man hätte sich sozusagen auf die Knie auf dem Hosenboden setzen müssen, um da rein zu rutschen und so. Also das war und es war sozusagen ein minimalistisches Setting, was dann auch wieder mit dem Raum funktionierte und so einen künstlerischen Anstrich hatte und nicht in irgendetwas Biederes oder zu, also wo das Design dann die Kunst erschlägt und solche Sachen, die sind ja da, das passiert ja dann doch auch schnell.
Ja, das kann,
wenn,
ja.
Wenn, ne, zu viele, ja, Klimavitrinen, zu viele Spots, zu viel, ich weiß nicht, Rahmungen, ja, so,
ja,
mit einer Rolle spielen.
Ja, das ist ein schmaler Grat am Ende, ne? Und gerade wenn man dann so ein großes Haus hat, da kann das natürlich tatsächlich auch relativ schnell mal dann nicht so werden, wie man sich das vorstellt. Was war das nochmal, dieses ganz spektakuläre Projekt? Das war Gormley, ne?
Genau.
Mit dem, ja, die, wie hieß das nochmal?
Hamburg Horizon Field.
Ja, genau. Ja, Hamburg Horizon Field, genau.
Ich glaube, das ist auch bis heute noch, dass viele Hamburger Besucher der Deichtorhallen genau dieses Projekt mit der Halle für aktuelle Kunst so verbinden. Ein sehr außergewöhnliches Projekt, wie so ein riesige, große, schwarze Spiegelfläche, 1250 Meter hoch in 8 Meter Höhe. Und das Entscheidende war, dass es keinen Zaun gab. Ja, es gab sozusagen, es war eine Fläche, von der man theoretisch hätte auch runterfallen können. Das haben wir nur beim Bauamt hier sozusagen durchbringen können mit dem Argument, dass im Kai ja auch kein, bei den Kais, an den Ufern der Elbe, eben auch keine Geländer sind und die Leute auch da nicht gleich deswegen runterstürzen. Es gab allerdings noch mal so eine Art Netzrahmen, der dann sozusagen da auch noch mal so was eingebaut hat, wo die Leute also nicht direkt auf dieser Spiegelfläche dann an die Kante hätten treten können. Gleichzeitig, und das ist das Tolle, finde ich, auch an der Kunst, dass es so, es ist nicht nur um was Ästhetisches, nicht nur um was Schönes geht, sondern den gesamten Körper, den gesamten Geist, ja, sozusagen so eine mentale Beeinflussung haben kann. Und das Projekt ging ja auch eine Art, also von Gormleys Seite her, so eine Art Neuorientierung, wie man die Welt betrachtet. Und das fängt dann eben tatsächlich da an, dass man seine Schuhe ausziehen musste. Ja. Und wenn man barfuß oder mit Socken durch die Welt geht, ist das schon mal ein anderes Feeling als mit Schuhen. Ja, und das haben viele Menschen als ein ganz besonderes Projekt wahrgenommen.
Ja, was durchaus. Ich meine, es kann natürlich nicht jede Ausstellung so besonders sein, aber die war natürlich auch schon mal ein bisschen was anderes. Da ist natürlich auch die Frage, sowas kostet natürlich auch unglaublich viel Geld, sowas zu machen, solche Ideen umzusetzen. Ist es schwierig, das zu finanzieren in einer Stadt wie Hamburg? Also da hat man wahrscheinlich auch private Investoren, ne? Groß, die bei sowas mit einsteigen, Sammler.
Ja, also was nicht funktioniert, ist, dass man sozusagen eine Seite in dieser Welt anspricht und denkt dann, von der kommt dann das ganze Geld oder wird die Finanzierung gesichert. Das sind dann bei diesem Projekt hat über 1 Million gekostet. Da waren alle gefordert, sag ich mal. Da kam etwas vom Bund, es kam etwas von der Nordmetall-Stiftung, aber es kam vor allen Dingen auch was von Gormley selber, der sagen eine Skulptur verkauft hat und dieses Geld davon aus dem Verkauf in dieses Projekt gesteckt hat. Das schloss also damit auch seine Galerie mit ein, die natürlich auch bereit sein musste, das aber auch total hinter diesem Projekt stand. Aber die treibende Kraft war doch ein Stück weit der Anthony Gormley. Der wollte das unbedingt. Und ja, es ist auch im Vorfeld von Ausstellungen schon auch wichtig, dass man den Künstler ganz auf seiner Seite weiß, dass der da total engagiert ist. Und dann gemeinsam kann man wirklich einiges ermöglichen.
Hm. Ja.
Aber da muss man von Projekt zu Projekt denken. Mhm. Und die Finanzierung ist, da gibt es keine Standards. Wir haben starke Hauspartner, also das von der Sponsoring-Seite wird es natürlich gestützt. Wir haben den Förderkreis, den wir auch natürlich gezielt deswegen so aufgebaut haben, um die Finanzierung einfach zu, das Budget zu vergrößern, das zu verbessern.
Wie groß ist
unsere
denn so ein
Spielräume zu erweitern? Das ist ja ganz entscheidend, ne? Ja, ja. Dass man nicht sagen,
Wie groß ist so ein Förderkreis? Das muss man sich ja vorstellen, wie viele Leute
da stehen. Da sind jetzt 200 Mitglieder, okay, und die jeweils also 1.000 Euro zahlen. Ja. Wir haben einen Förderkreis und wir haben einen Freundeskreis, das Haus der Fotografie. Da sind bald 1.000 Mitglieder und die zahlen deutlich weniger. Es ist also mehr also der multiplikatorische Effekt, der da auch hineinspielt. Und ja, und die ganze Fotografie Idee um Gundlach, Umfeld Gundlach ist auch von diesem Freundeskreis von Anfang an mitgetragen gewesen. Das führte dann zur Gründung des Hauses der Fotografie und ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte. Am Anfang war es sehr umstritten, glaube ich, verdrängt die Fotografie die Kunst und so wie ist das so war zu nehmen gewesen. Und ja, und heute ist es toll. Das Haus der Fotografie ist ein wahnsinniger Anziehungspunkt.
Mhm. Ja, das,
weit über Hamburg hinaus jetzt. Ne?
Ich glaube, es ist also zum einen, also so in der Kunst ist das ja auch tatsächlich immer getrennt, Fotografie und ich sag mal, der Rest der bildenden Kunst. Das sieht man ja auch daran, dass es also auch im Markt Galerien gibt, die sich nur mit Fotografie beschäftigen und es Messen gibt, die sich nur um die Fotografie drehen. Aber umso wertvoller natürlich und also gerade natürlich auch, ich sag mal, das Glück, dass man da so zwei Häuser hat, die man zwar auch zusammen nutzen kann und gemeinsam nutzen kann, aber die man da auch so trennen kann. Ich habe
wobei die Grenze zwischen der Fotografie und der bildenden Kunst auch immer fließender wird, auch bei der letzten Triennale.
Aber ich denke,
man
als
kaum
es
noch
anfing
entscheiden,
damals,
ist das jetzt ein künstlerisches Projekt, ist es ein fotografisches, ist ein Fotograf, ist ein Künstler und es sind eben sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die die Fotografie als Medium verwenden. Das ist natürlich sowieso längst etabliert von beiden Seiten her aufgezäumt, sag ich mal, sowohl von der Fotografie als auch von der Kunst her, dass dieses Medium eine große Rolle spielt.
Ja. Jetzt haben natürlich beide Medien zurzeit auch mit so einem Aspekt zu kämpfen der Digitalisierung, die in der Fotografie sicherlich noch ein bisschen nachhaltiger das Ganze beeinflusst. Da muss man sich vielleicht auch noch ganz anders abgrenzen. Ich fand zum Beispiel jetzt ganz interessant, ich komme auf Digitalisierung vielleicht später nochmal zurück, aber ich fand zum Beispiel jetzt ganz interessant aktuell, wie der Michael Wolf, der Fotograf, da komme ich auch nochmal auf die Räume zurück, diese Installation Toy Story mit den, weiß nicht, wie viele Spielzeuge da drin sind.
Klassik,
Spielzeuge, genau. Wo er seine Bilder dran. Ist das dann, da wollte ich nochmal drauf kommen, ist das dann auch ein Projekt, wo die ganzen Mitarbeiter der Deichtorhallen oder wo es viele Freiwillige gibt, die das bauen?
Da haben wir noch ein paar, Freiwillige und Neugierige und Interessierte dazu genommen, weil das war einfach mit unserem Team nicht zu schaffen. Ja. Es ist ja, weiß ich, zig Meter lang und wie viel sind es, 70 Quadratmeter
Spielzeug
behängt, Spielzeug, Plastik, mit aber natürlich den Fotografien da drin, ist ja ganz entscheidend, wie sozusagen Fenster in die Arbeitswelt, wo das eigentlich herkommt und wo diese Sachen produziert werden. Worin ja dann auch der kritische Impetus des Fotografen Michael Wolf gerade liegt.
Und da hat man
das
dann.
Es ist nicht das Fenster zur Welt, ist es auch, sondern es ist eben das Fenster zum Arbeitsraum.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist, glaube ich, eine Herausforderung, ganz stark in der Fotografie, halt auch, dass man den Bezug herstellt zu dem, was man Also dadurch, dass es, wie gesagt, dadurch, dass es ja so eine unglaubliche Bilderflut inzwischen gibt. Früher ist man ins Museum gegangen, um sich solche Fotografien anzugucken. Die hat man sonst nirgendwo gesehen oder in einem Magazin. Und heutzutage kann man sich das mehr oder weniger überall und unterwegs angucken. Hat sowas eigentlich auch einen Einfluss auf Besucherzahlen? Ist das eher positiv, dass die Leute ganz viel in den sozialen Netzwerken und ganz viele Informationen bekommen? Oder wir haben ja, ich sag mal, im Kunstmarkt hat man so ein bisschen das Problem, dass die Leute schon alles gesehen haben und dann gar nicht mehr kommen unbedingt. Oder dass auch in Bereichen wie zum Beispiel Graffiti oder Street Art, das heutzutage ja gar nicht mehr das ist, dass es irgendwo draußen stattfindet. Also es findet natürlich ursprünglich draußen statt, aber für die meisten Leute nur noch auf dem kleinen Screen stattfindet und das auch okay so ist. Ist das eher positiv oder eher negativ für ein Haus wie die Deichtorhallen?
Also ich glaube, dass die Fotografie sehr viele, insbesondere junge Menschen anspricht, wobei das der Altersdurchschnitt im Haus der Fotografie ist jetzt nicht bemerkenswerter anders als der in der Halle für aktuelle Kunst. Jeder benutzt Fotografie, jeder kennt sich im Prinzip mit diesem Medium aus. Man versteht im Prinzip auch erstmal alles das, was man da auf der Fotografie sieht. Das ist bei einer Installation, bei einer Skulptur oder beim abstrakten Bild, sage ich mal, erstmal anders. Die Kunst ist, kann man sagen, vielleicht ein Stück weit hermetischer. Ja, manchmal benötigt sie auch ein gewisses Vorwissen. Nicht umsonst machen wir ja bei Harald Falkenberg immer den Besuch an eine Führung gekoppelt, damit man sozusagen gleich auch die Geschichte zu den Bildern, den Sinn und den Hintersinn und den Witz sozusagen mit erfährt. Ist bei der Fotografie vielleicht, da ist die Zugänglichkeit, glaube ich, erstmal einfacher. Aber natürlich hat auch die Fotografie ihren doppelten Boden und ihren Doppelsinn und ihre Symbolik, sage ich mal, und weist in verschiedenste Richtungen und so und hat auch positioniert sich natürlich auch sozusagen politisch, ja, mit einem Blick auf die Gesellschaft, der ja auch entlarvend oder ein Stück weit irgendwie die Perspektive des eigenen Blicks und so weiter ändert. Ja, es macht die Kunst genauso wie die Fotografie, dass man am Ende sie etwas so zeigt, wie man sich es vorher nicht unbedingt vorgestellt hat. Ja, es gibt dann, das finde ich immer so einen Punkt. Ja, das ist eine der grundlegenden Qualitäten, ja, dass man irgendwie animiert wird, über den eigenen Schatten zu springen. Ja, aus dem Trott ein bisschen rauskommt, dass es nicht so konventionell ist und gut, und jetzt kann man sagen, bei der Fotografie, das ist ja meistens so eher frontal, da vorne ist das Foto, hier bin ich, es ist ein ganz klar definierter Betrachterstandpunkt. Bei der Kunst ist es zum Beispiel bei Installationen, ja, wo man Räume betritt, und ich weiß nicht, ja, dann sind die integrativen Prozesse manchmal noch gesamträumlicher oder vielleicht ein Stück weit allumfassender, noch stärker als ein utopisches Projekt zu sehen. Aber das sind einfach zwei Möglichkeiten, ja, für den Blick zu öffnen, die Augen zu öffnen, das Dasein zu reflektieren. Ja, wenn das wegfiele, diese ganze Reflexion des Daseins, was ja auch mit der Alltagserfahrung und der Alltagsbewältigung ganz grundlegend zu tun hat, dann würde wirklich was fehlen. Ja, also wenn man wie in Kalifornien zum Teil, das habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es so wirklich stimmt, dass dann plötzlich mal der Musik aus dem Unterricht genommen wird. Das finde ich, da ja die Kunst so ganz basic betrachtet, ganz schon so das Fluidum durch alle menschlichen Tätigkeiten hindurch ist. Ja, wenn das mal wegfiele, also das und entsprechend uns aktiviert, immer wieder neu die Dinge eben auch anders denken lässt und sehen lässt, wenn das nicht wäre, dann würde da wirklich ein ganz wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und so weiter wegfallen. Auch auf wie viele gute Ideen man kommt während Kunstausstellungen, ja, oder während einer Musikveranstaltung. Das sind so glaube ich, ganz grundlegende Qualitäten von Kunst, Musik und dieser, diesem ganzen kulturellen Bereich, was immer mal wieder so unterschätzt wird, vor allen Dingen, wenn man es versucht, in Zahlen zu messen. Das ist dann einfach manchmal schwierig. Aber die Rolle und die Bedeutung dieser Bereich ist nicht, also ist nicht hoch genug einzuschätzen.
Ja, wundervoll, wundervolle Ausführungen dazu. Da werde ich draus zitieren in Zukunft. Ich hoffe, dass es das mir gestattet. Ich finde aber auch gerade diesen Punkt, also man muss da ja früh anfangen, damit das auch so im Verständnis verhaftet bleibt. Also wenn man sowas aus dem Schulunterricht oder aus der Erziehung rausnimmt, dann ich glaube, dann kann das auch fatal sein. Jetzt haben Sie ja bei den Deichdauern diesen Club der Künste. Das ist ja auch eine ganz besondere Form der Nachwuchsförderung. Wie lange gibt es das schon?
Uff, ich sag mal jetzt einfach 3 Jahren.
Ja, das ist genau, das ist nämlich relativ neu. Das findet alles statt in so einem Überseecontainer, der umgebaut ist, vor den Deichdauerhallen. Dazwischen steht er, ne? Zwischen den Häusern.
Ja, daneben.
Daneben, ja. Und da gibt es immer ein Programm, das richtet sich an, ich glaube, bis 26 und ab. Genau. 14 oder so, also Teenager.
Ja, also so zwischen Schule und Beruf, sagen wir mal. So habe ich das, so verstehen wir das. Und für Menschen, die also noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, man weiß noch nicht unbedingt nach dem Abitur ganz genau, was man machen will. Und das Leben dauert ja noch unglaublich lang dann. Ja? Und da werden wichtige Entscheidungen getroffen. Man muss sie entweder für ein Studium oder für andere Dinge entscheiden. Und dass man so einen Einstieg haben kann in das, was denn mit Gestaltung und kreativen und mit visuellen Dingen zu tun hat, was Kunst denn eigentlich ist, wo man da anfangen kann, und wie sich das so definiert und bis hin, dass wir so einen Open Call haben und dann eine eigene Ausstellung kreieren kann. Also das finde ich ein tolles Angebot an jugendliche Menschen, die einfach da in diesem Bereich neugierig sind und mal ein bisschen tiefer schürfen wollen, worum es da eigentlich geht.
Also ist ja auch unglaublich schwierig zu verstehen, wie ist das eigentlich ein Beruf und wie kann das ein Beruf sein? Also nicht für uns, die so tief drinstecken und die sich mit Kunst und Künstlern mehr auseinandersetzen, aber selbst für viele Künstler, die sich auch als Künstler verstehen oder selbst die Kunst studieren, denen ist aber noch nicht ganz bewusst, wo ist eigentlich der Beruf darin. Denn wir wachsen ja auch auf in dem Verständnis, dass wir Geld verdienen müssen, weil anders geht's halt nicht, zumindest innerhalb der Gesellschaft, wenn man nicht komplett am Rande leben will. Das sind auch Themen, die da vorkommen.
Es wird alles angesprochen. Und das heißt immer, Kunst ist brotlose. Man redet von brotloser Kunst. Ja. So Künstler sein, ich glaube, das ist ja nun auch kein einfacher Weg, definitiv nicht. Also wenn man sich wirklich so fürs Künstlerische entscheidet, man sollte selbst das als eine innere, fast würde ich jetzt so sagen, Notwendigkeit oder so ein, was zwanghaft ist, zu viel, aber dass man da was abarbeiten möchte oder in diese Richtung.
Man muss das schon absolut wollen. Man muss da schon ein bisschen getrieben sein, gehört auch dazu. Man kann sich das nicht aussuchen und sagen, Mensch, das macht mir Spaß und ich male gerne und darum mache ich das jetzt, sondern da gehört immer noch ein bisschen mehr dazu. Das weiß man aber oft natürlich auch nicht unbedingt als junger Mensch. Und darum, glaube ich, ist das eine Karriere, die zum einen häufiger nicht angetreten wird, weil man Angst davor hat und auch noch häufiger wahrscheinlich abgebrochen wird, selbst während man studiert und nach dem Studium, weil man natürlich diese, es ist halt nicht leicht davon zu leben. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich werde dann auch öfter gefragt, wie das auch von jüngeren Leuten, die gerne diesen Weg gehen wollen. Da ist nur heutzutage, und da komme ich natürlich immer, wie streifen das Thema, aber ich will das gar nicht zum Thema machen, aber wie das Thema Digitalisierung, heutzutage sind viel mehr Leute mit dem Selbstverständnis des Künstlers unterwegs, weil sie ein tolles Instagram- und Facebook-Profil haben, wo sie ihre Bilder zeigen und auch das Echo bekommen, dass es toll ist, was sie machen. Aber da ist es noch lange keine Berufung und auch noch lange kein, nicht absehbar, überhaupt irgendwann damit Geld zu verdienen.
Ja, aber es geht vielleicht für so einen jungen Menschen auch nicht in erster Linie ums Geld oder gleich so, dass so daran so festmachen. Man muss es, glaube ich, wirklich wollen. Ja. Mhm. Und es kann auch ganz klassisch sein. Charlene von Heil hat gesagt, ich wusste schon mit 5 Jahren, dass ich Malerin wollte, also dass ich malen wollte. Ja. Und ich finde, dass diese klassischen Medien immer noch eine große Rolle spielen. Sie sind immer noch ein wahnsinniges Werkzeug in dem, wie man die im Wahrnehmen der Welt, im Beobachten und das übertragen. Und die Kunst setzt dann ein, wenn man die Alltagserfahrung in sozusagen eine gewisse Symbolik oder in eine eigene, ja auch ganz eigen konstruierte Bildwelt, die wiederum auf Denkräumen basiert, die sich abgrenzen von dem, mit dem man sozusagen üblicherweise, nämlich genau in dem, den jetzt neuen Medien oder im Fernsehen, ja, was man sozusagen in der Werbung, wo eben auch visuelle Werte ja festgelegt werden, definiert werden, mit denen du alltäglich zu tun hast, bombardiert wirst auch und da eben die eigene Wahrnehmung der Welt und von sich selber. Ja, du kannst nach innen schauen, du kannst nach außen schauen und da sieht es ganz anders aus als die Klischees, mit denen du von morgens bis abends eigentlich in deiner Umwelt letztendlich zu tun hast und dich da so zu positionieren, einen eigenen Weg zu finden und auch dem zu vertrauen, was du selber in dir trägst und wie du selbst die Dinge denkst und das entsprechend stark zu machen. Das ist, da muss man irgendwie auch dann von außen genug Anregungen oder sozusagen einen Rahmen geboten kriegen, wo dieses künstlerische Denken sich entfalten kann.
Sie sind ja jetzt auch noch an der HFBK tätig, ne? Professor für Kunsttheorie. Damit auch wesentlich näher dran als ich an diesem Entwicklungszyklus Universität und Hochschule. Lernt man das als Kunststudent?
Kunsttheorie oder was?
Nee, worüber wir uns gerade unterhalten haben, so dieses sich dahin auszubilden, dass man genau das tut, was dann vielleicht so ein wichtiger Parameter
ist. Was ich ja vor allen Dingen da vermitteln kann, ist anhand auch des Ausstellungsprogramms der Deichtorhallen sozusagen, wie ist das praktische Arbeiten mit Künstlern, mit den Werken, wie präsentiert man Kunst, was steckt da sozusagen dahinter, das Verhältnis zum Kunstmarkt, wie muss man, was wird wie wahrgenommen, ja, wie agieren Galerien, wie entwickelt sich überhaupt die Kunstszene, wohin? So diese Dinge spielen
da. Da gibt es also tatsächlich auch einen Kontakt zu diesem Thema Galerien und Markt dann. Das ist dann auch Teil der Kunsttheorie.
Damit haben wir natürlich eine Menge zu tun. Ja. Die Künstler sind immer auf dem Markt verortet und wir arbeiten natürlich mit Galerien zusammen. All das spielt eine Rolle, aber natürlich die Kunst selber ist da auch von Interesse und und die Kunstgeschichte und damit die Kunsttheorie spielt damit hinein. Mhm. Aber in erster Linie gehen wir in die Ausstellung und beschäftigen uns mit den Biografien und der Umsetzung dann eben der Ausstellungskonzepte in Ausstellungen in Deichtorhallen.
Ist das denn auch schon mal eine Frage von Künstlern, wie komme ich denn eigentlich dahin, dass ich irgendwann mal in den Deichtorhallen gezeigt werde? Das ist ja nicht unbedingt eine Sache, die in weiter Ferne liegt. Das sind ja viele junge Leute, die auch, ich meine, jetzt der Ralf Ziervogel, der ist 40, Ende 30, 40, so um den Dreh rum. Kann man da überhaupt was zu sagen?
Natürlich kann man, also man kann die Künstler schon ermutigen, sozusagen, Künstlerinnen und Künstler ermutigen, da selbstbewusst die Sache so anzunehmen und auch zu kapieren, wie das System funktioniert. Und letztendlich ist es dann aber natürlich das, was man selber entwickelt, was bewertet wird. Die Galerien haben natürlich ein großes Interesse, auch junge Talente zu entdecken und in ihr Programm wieder einzubauen. Also es ist ja nicht so, dass da das nicht gerne und mit großer Neugierde auch wahrgenommen wird. Ja, es gibt die Rundgänge an den Hochschulen und es gibt, wir machen jetzt zum Beispiel mit Chemnitz und Wiesbaden und Bonn zusammen eine Ausstellung im nächsten Frühjahr über junge Malerei in Deutschland, ja, okay, mit über 50 Positionen. Also da hat man dann auch als junge Künstlerin, junger Künstler doch schon die Chance, dann auch in ganz tollen Häusern seine Sachen zu zeigen. Und ja, und dann kann man da das auch gut vergleichen. Und dann geht es eben bei dem einen schnell weiter, bei dem anderen vielleicht etwas allmählicher. Und dann muss man sehen, wie sich die künstlerischen Projekte, die sich dahinter verbergen, welche Substanz sie haben und wie sie sich entwickeln.
Ja, das ist ja auch immer alles nur noch ein relativ fragiles Gerüst. Jemand, den man jetzt vielleicht spannend findet mit 25, 30 oder 35, kann sein, dass man ein paar Jahre später da im künstlerischen Wirken Dinge passieren, die man vielleicht auch nicht mehr so nachvollziehen kann. Und dann, also darum ist es ja, man kann da ja nie hingehen und sagen, das wird groß oder das bleibt groß. Ich finde zum Beispiel ganz spannend, darum bin ich eben auch auf den Ralf Ziervogel gekommen, das ist ja nun mal auch eine sehr anspruchsvolle Ausstellung, die da gerade in der Sammlung Falkenberg zu sehen ist. Auch nicht leicht, auch nicht, auch definitiv nicht jugendfrei. Jetzt sagt er, ich glaube nicht mehr an das Prinzip der Galerie. Für mich ist sie einfach nur noch ein Provider für Bilder. Der hat natürlich eine ganz andere Reichweite, wenn er das sagt, weil er jetzt tatsächlich auch in so einem renommierten Haus ausstellt und weil man dann tatsächlich auch zuhört. Der selber aber bei Contemporary Fine Arts in der Galerie, die damit natürlich leben können, dass der Künstler so provozierend über das Galeriewesen.
Aus meiner Sicht, als jemand, der das natürlich auch ganz genau verfolgt, muss man natürlich schon konstatieren,
der Galeriemarkt funktioniert nicht mehr so, wie er mal funktioniert hat. Trotzdem wird in vielen Bereichen immer auch so weitergearbeitet, als gäbe es da keine Veränderungen. Da bleibt ja die Frage auch, wie wichtig die Galerien eigentlich für eine Institution wie die Deichtorhallen tatsächlich sind.
Ja, also die Galerien haben eine sehr große Funktion. Sie betreuen ja die Künstler. Sie betreuen die Künstler über viele Jahre hinweg. Mhm. Sie sozusagen sind ein dauerhafter Partner an der Seite der Künstler. Ja, wenn es dann mal ein Jahr gibt, wo eine Künstlerin und Künstler weniger Ausstellungen hat, ist die Galerie immer noch da. Und die hat sozusagen einen langen Atem, ja? Besonders natürlich die programmatischen Galerien. Und man nimmt natürlich diese Bewegung der Künstler zwischen den Galerien, wer geht von welcher Galerie zu welcher Galerie, was wie trumpfen Galerien auf, in welchem Rhythmus, ja, müssen sie auch international so dauerpräsent sein auf den Messen, an ihren Orten mit immer wieder neuen Ausstellungen. Es gibt die Blue Chip Galerien, die großen Galerien, mit denen wir natürlich auch arbeiten, die weltweit agieren, die deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben als die Deichtorhallen. Ja. Aber es gibt eben auch sehr profilierte jüngere Galerien, die mit sehr guten Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen eine Grow-or-Die-Stimmung unter den Galerien. Das ist eine Entwicklung, die wir natürlich nicht so gut finden, weil wir wollen insbesondere auch den, sag ich mal, mittelgroßen Galerien, die ja eben auch mit großer Konsequenz und mit riesigem Engagement sich für ihre Künstler einsetzen, den Rücken stärken und möglichst auch Kooperationen in diese Richtung haben. Gleichzeitig spürt man da schon, dass es diese Tendenz zu sehr großen, global operierenden, sehr unternehmerischen, sage ich mal, und sehr einflussreichen Galerien auch gibt, wo man ja jetzt dann auch Leihgaben in Galerieausstellungen aus großen Museen, was ich auch nicht besonders, also finde ich auch interessant, ja, dass es sozusagen auch in die andere Richtung geht. Aber es werden sozusagen Archive aufgebaut um die Künstler. Es wird Galerien übernehmen mittlerweile auch Estates. Mhm. Ja, das heißt, sie arbeiten auch intensiv mit den Künstlernachlässen. Und ich glaube, das ist schon auch der richtige Ort dafür zu arbeiten, parallel zu Museen, ja, in denen es natürlich auch stattfinden soll.
Klar. Das ist natürlich, also Grow or Die ist natürlich tatsächlich ein wichtiges Thema. Da muss man halt natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. Das kann sich auch nicht jede Galerie mehr leisten, unbedingt so lange mit Künstlern über so einen langen Zeitraum mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Für mich persönlich ist das aber die tatsächliche Aufgabe einer Galerie. Lieber mit 10 Künstlern über 20, 30 Jahre zusammenarbeiten als ständiger Austausch. Wir haben jetzt viele junge Galerien, bei denen der Austausch viel, viel höher ist. Die Fluktuation ist wahnsinnig groß. Da ist halt die Frage, wie man da tatsächlich noch überhaupt programmatisch dann so arbeiten kann. Aber klar, das sind dann auch weniger die Partner von den Deichtorhallen.
Ja, also es ist natürlich für ein öffentliches Haus wichtig, sozusagen auch ein Gegengewicht gegen den Kunstmarkt immer wieder zu bilden, dass sozusagen nicht nur Auktionshäuser, führende Galerien oder der Kunstmarkt sozusagen als maßgebliche Orte für die Kunst wahrgenommen werden, sondern eben der autonome gesamtgesellschaftliche Ansatz der Kunst durch Ausstellungen in Museen mit ihren öffentlichen Sammlungen und so weiter eben auch gestärkt und präsent bleibt.
Also 10 Jahre Dirk Lokhorn in Deichtorhallen, 30 Jahre Deichtorhallen an sich. Was sind denn so Highlights aus den letzten 10 Jahren oder was bleibt einem persönlich hängen?
Ich denke als allererstes an die Philipp-Gassen-Ausstellung in der Sammlung Falkenberg. Das ist einfach ein hochspannender, ja nun auch nicht mehr lebender Gigant des 20. Jahrhunderts, dessen Werken, die wir da gezeigt haben, die Anthony Gormley-Ausstellung, Maria Lasnik, Alice Neal, aber dann eben auch diese Installationen von Andreas Lominski, immer wieder die guten Aussichten, ja, junge Fotografie im Haus der Fotografie. Also es sind über die 10 Jahre, glaube ich, eine Reihe von sehr ungewöhnlichen, sehr spannenden, großartigen Ausstellungen da zusammengekommen, die mich wahnsinnig bereichert haben. Und es geht natürlich, es gibt ja keine Entwicklung im Singular mehr. Ich kann auch nicht sagen, wir werden jetzt nur noch das oder jenes, sondern es wird wirklich alles ist denkbar
ja. Ist es einfacher geworden mit der Zeit oder ist es also die Herausforderung jetzt, solche Sachen wie so diese Gormley-Geschichte zum Beispiel noch zu toppen, muss man ja vielleicht auch gar nicht so ausdrücken, aber ist es leichter geworden, die Arbeit?
Ja, wir haben jetzt eine Erhöhung unseres Budgets bekommen. Das ist natürlich eine Riesenerleichterung und das hat am Ende hat es dann viel mit dem Geld zu tun und Ideen haben wir genug, die umzusetzen. Da legen wir alles dran, dass das immer wieder so erfreut, dass das Publikum und die Kunstinteressierten, die Fotografie Begeisterten in Hamburg anspricht.